Erfolgreich, der Fantasy-Podcast.
Heute trifft sich Richard Groß mit dem Schuster Mika Leger. Dieser erzählt von seinem Alltag in Dornenheim, wie er seine besonderen magischen Schuhe herstellt, woher er die Materialien für diese bekommt, und er erzählt auch von seinen Kunden, die häufig auch Politiker sind und sich ihre Schuhe auf manchmal etwas sehr fragwürdige Weise finanzieren. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer Folge von Wer labert hat noch Puls oder kurz WILMP. Ich bin Richard Groß und ich habe einen Gast hier bei mir sitzen. Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du?
Ja, schönen guten Tag, Herr Groß. Schön, dass es geklappt hat. Mein Name ist Mika Leger und wir befinden uns hier in meiner kleinen Werkstatt, beziehungsweise in meinem kleinen Schuhladen, wie Sie das vielleicht unschwer erkennen können an den vielen Schuhen, die hier um uns rumstehen.
Du kannst mich auch ruhig duzen.
Ja, okay, dann sage ich gerne du. Hallo Richard, willkommen bei mir.
Hallo Mika. Wo sind wir denn hier?
Ja, ich hatte es ja gerade schon gesagt, wir sind in meiner Werkstatt. Der legere Schuh heißt mein Laden. Kleine Anspielung auf meinen Namen. Und wir sind hier im Verkaufsraum. Wenn du dich umsiehst, siehst du hier schon einige meiner Stücke. Und da hinten in meiner Werkstatt siehst du auch die Schuhe, an denen ich gerade arbeite. Und ein paar Kunden waren ja heute schon da. Es ist eigentlich ein ganz schöner Tag heute für unser Gespräch. Ist gerade nicht viel zu tun. Deswegen kann ich mir gut die Zeit nehmen.
Das ist doch toll. Wo kommst du denn her?
Ja, ich weiß nicht. Hört man sehr, dass ich nicht hier geboren bin?
In Nuancen.
Ja, okay. Also ich lebe natürlich nicht seit meiner Geburt hier. Ich komme ursprünglich aus Midos.
Okay.
Kennst du Midos?
Ja, klar. Also ich war jetzt selber noch nicht da, aber ist natürlich bekannt. Wer hat sich denn dann hierhin verschlagen?
Ja, als Schuster ist man natürlich immer unterwegs, beziehungsweise immer auf Wanderschaft, wenn man den Beruf erlernt. Aber ich wollte einfach raus aus dem Dorf meiner Eltern. Das war mir zu klein und der Bedarf nach Schuhen war dann auch irgendwann gedeckt und ich musste einfach raus und meine Fähigkeiten irgendwo anders noch einsetzen. Der Hauptausschlaggrund kam aber durch einen durchreisenden Schuhhändler, der mir von der weiten Welt erzählt hat, und ja, da hat mich das Feuer gepackt und ich wollte einfach raus und los und ich musste einfach weg.
Okay, bist du dann alleine gegangen oder hast du irgendwie Familie mitgenommen oder so?
Nee, meine Eltern, die mussten leider bleiben, beziehungsweise die konnten da nicht weg. Die haben in dem Dorf auch sehr wichtige Aufgaben zu begleiten. Mein Vater ist Gärtner. Das heißt, er ist zuständig dafür, dass die Saat richtig ausgesät wird und macht natürlich auch so kleine Hausbesuche in den Vorgärten und gibt Tipps für die anderen Bauern dort, was sie wann ansehen können. Also er ist eigentlich dort verwurzelt, genauso wie meine Mutter, die vielleicht eher einen anderen handwerklichen Beruf erlernt hat. Sie ist Bogenbauerin und will natürlich auch meinen Vater nicht verlassen. Und ehrlich gesagt, ich hätte es auch komisch gefunden, wenn meine Eltern mich da begleitet hätten, wenn ich jetzt raus in die Welt ziehe.
Also man will dann auch einfach mal weg.
Man will einfach mal weg. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum ich weg wollte. Meine Schwester Alkaba ist von zu Hause ausgerissen, als sie 15 war, und ist seitdem nie wieder aufgetaucht. Und ja, ich habe gedacht, wenn ich dann jetzt schon mit meinem Beruf in die Weite ziehe, kann ich vielleicht auch nachher Ausschau halten.
Ja gut, das wäre natürlich dann auch einfach mal ein Aufruf an die Hörerschaft. Wenn irgendwer was von einer Alkaba hört, der kann sich ja einfach mal melden. Den Kontakt kann man ja bestimmt dann irgendwie herstellen.
Genau, sie müsste jetzt so um die 20 Jahre alt sein, rötliche Haare und spricht wie ich auch diesen leicht miedoschen Akzent.
Ja, ich glaube, man kann es ja mal versuchen. Vielleicht kennt ja irgendwer, vielleicht hat sie ja irgendwer mal irgendwo gesehen. Wieso bist du denn noch hier geblieben? Also oder überhaupt hierhin gekommen?
Ja, also ich bin halt aus meinem Dorf los und habe mich dann unterwegs auf Wanderschaft immer bei verschiedenen Höfen und Dörfern verdingt als Schuster. Aber irgendwann sind dann halt da auch alle Schuhe gemacht und ich war eigentlich immer auf der Suche nach einem Ort, wo ich zumindest mal ein paar Jahre mich niederlassen kann, der ein bisschen größer ist als die Dörfer, die bei uns in der Tiefebene vorherrschen. Und wie es der Zufall so will, war hier in Dornheim die Stelle des Schusters frei, weil wohl durch Zufall, kurz bevor ich angekommen bin, der damals amtierende Schuster und sein Lehrling bei einem Unfall ums Leben gekommen sind. Und im Gildenhaus habe ich gesehen, dass ein Schuster gesucht wird und gerade keiner vorratig ist. Und da habe ich den Kontakt zur Gilde hergestellt und die haben mir dann angeboten, die Werkstatt zu übernehmen, was ich natürlich angenommen habe, weil nach den zwei, drei Jahren Wanderschaft war mir dann doch so ein bisschen der Sinn nach einem sesshaften Leben gekommen und hatte ich mich gefreut, dass hier vielleicht die Möglichkeit, wenn auch unter tragischen Umständen, besteht. Und die habe ich dann angenommen.
Ist denn, dieses Sesshaftwerden in einer größeren Stadt auch das, wieso es ausgerechnet Dornheim ist? Oder was findest du an dieser Stadt so spannend?
Naja, die Geschichte hier ist natürlich schon beeindruckend und ich finde immer noch faszinierend, wie sich die Stadt geformt hat nach der Vereinigung der Grenzreiche. Und man hat hier einfach alles, was man braucht. Also für mich natürlich zuerst mal Kundschaft. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, was mein Produkt hier für die Stadt leistet vielleicht auch. Und ansonsten habe ich hier natürlich alle Annehmlichkeiten, die ich brauche. Ich genieße es tatsächlich, ein bisschen anonym hier zu sein, nachdem einen im Dorf jeder kennt. Und dadurch, dass halt ich dort aufgewachsen bin, meine Eltern jeder kennen, da sie auch so exponierte Berufe hatten, war man eigentlich nie so für sich. Und ich bin auch jemand, der ab und zu schon gern die Einsamkeit sucht und die Anonymität einer Großstadt. Und das finde ich hier dann doch repräsentiert.
Okay, also so ein bisschen dieses, also gerade weil so viele Leute hier sind, kann man sich dann auch besser mal, also geht man mehr der Menge unter oder was meinst du mit Einsamkeit in der Großstadt?
Ja, genau. Also man ist nicht immer so auf dem Präsentierteller. Man sieht dann doch auch mal fremde Gesichter. Es sind ja doch einige Reisende, die hier durchkommen. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass man so ein paar vertraute Anlaufpunkte hier in der Stadt hat. Aber dass ich auch manchmal abends einfach ziellos durch die Stadt gehen kann, gucken kann, was die Leute so für Schuhe tragen, gucken, was in den Schaufenstern ausliegt. Kann mich dann so ein bisschen inspirieren lassen und auch so treiben lassen, ohne dass ich eben ständig in Gespräche verwickelt werde, wie es dann doch oft doch in ländlicheren Gegenden so ist, wo man keine 2 Meter gehen kann und der Nachbar nicht anfängt und zu sagen, wie krank die Schweine sind oder wie schlecht die Zitronen dieses Jahr wachsen. Da ist schon angenehmer, wenn man auch mal hier für sich sein kann.
Was sind denn deine Lieblingsorte hier in Dornheim?
Ja, also ich bin eigentlich sehr gerne direkt hier gegenüber. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast beim Herkommen. Da ist ja der Violette Hof, die Gastwirtschaft von Damali Ho. Und da bringe ich eigentlich die Zeiten zu, wenn ich nicht selber kochen will. Und auf jeden Fall immer das Frühstück. Also ich gehe immer gleich morgens rüber, setz mich in die aufgehende Sonne und habe halt meinen Laden im Blick und guck, wer dann schon so ein bisschen um die Läden rumschleicht und wer auch im Gasthaus sitzt und das ist eigentlich mein liebster Ort, weil er eben auch nicht weit weg ist und mir dann oftmals auch das Kochen erspart.
Ja, das klingt dann nach einem insgesamt, ich sag mal, sehr geruhsamen und gesetzten Leben. Wie ist das denn so als Schuster? Ist man da auch finanziell so abgesichert, dass man weiß, dass du das noch die nächsten Jahre so durchziehen kannst?
Ich glaube schon. Also das eine ist halt, es ist halt ein Beruf, der immer gebraucht wird. Also du siehst ja hier, ich mache auch kleinere Reparaturen, bringe mir die Leute ihre Schuhe vorbei und ich flick die dann und mache sie wieder gut. Es war auch immer schon ein Beruf, der halt ständig gebraucht wird. Also auf dem Dorf natürlich noch mehr, weil dann die Schuhe auch oft mit Mitleidenschaft gezogen werden. Und ich glaube, ich habe eine kleine Marktlücke, möchte ich es nennen, entdeckt hier für die Stadt, die es mir erlaubt, wirklich vielleicht auch ein bisschen höhere Preise zu verlangen für meine Schuhe. Also der Name Der legere Schuh für meinen Laden ist jetzt auch nicht durch Zufall gewählt. Ich habe mich eigentlich spezialisiert auf die Herstellung von sehr leichten und damit auch sehr leisen Schuhen. Und die werden tatsächlich hauptsächlich von Regierungsbeamten und Würdenträgern hier in Dornheim getragen, da sie eben keine Geräusche machen, wenn sie dann über die Steinfußböden des Parlamentsgebäudes damit laufen und eigentlich so eine diese Würde und Ruhe des Gebäudes noch unterstreichen, indem man halt wenig hört. Und ja, das bietet eigentlich so keiner der Schuster. Wir haben natürlich hier auch keine weiteren Schuster in der Stadt oder zumindest ist mir keiner bekannt, weil die Gilde ja doch darauf achtet, dass die Berufe gleichmäßig verteilt werden, der das anbietet. Und das ist eigentlich so das, wo ich sagen muss, da rechne ich mir schon aus, dass das noch eine gute Einnahmequelle sein wird, weil die ganzen Beamten und Politiker müssen ja was an den Füßen tragen. Und ich glaube, sie finden auch immer mehr Gefallen an meinen Schuhen.
Was macht deine Schuhe denn so leicht?
Es ist ein spezielles Holz, das ich auch durch Zufall auf meinen Reisen entdeckt habe und wo ich auch, ich glaube, einer der wenigen Schuster bin, die es einsetzen. Es nennt sich Luftholz. Und Es hat die fantastische Eigenschaft, dass es ja so leicht wie Luft ist, aber trotzdem die Stabilität von Holz hat. Also man kann sehr, sehr, sehr starke Sohlen daraus machen und beziehungsweise den Sohlenkern daraus machen. Und das färbt sich dann auch so ein bisschen ab auf alle Materialien, die dann noch mit dem Schuh verbunden werden und macht ihn insgesamt sehr haltbar, aber eben auch sehr leicht zu tragen und auch sehr leise damit aufzutreten. Also das Holz ist eigentlich so der Kern meines Schuhs.
Okay, wo bekommst du das Holz denn dann her?
Es kommt einen sehr weiten Weg aus Veridan. Habe ich einen Händler gefunden unterwegs auf Reisen, der mir das in regelmäßigen Abständen hierher liefert. Es dauert immer schon einige Monate, bis ich eine neue Lieferung bekomme. Aber wenn sie dann kommt, dann reicht es auch wieder erstmal so für eben für die Zeit, wie der Händler dann seine anderen Kunden abklappert und wieder zurückkommt. Das heißt, mein Lager, das ich hier im Anbau habe, da lagert das Holz und damit komme ich auch gut hin.
Ganz kurz für die Zuhörenden, Veridan ist doch ganz westlich vom Kontinent der Faldra, oder?
Ja, das ist ganz im Südwesten und ist eine unwirtliche Gegend. Also ich selber war auch noch nicht dort. Ich habe mir aber sagen lassen, durch die Vegetation dort kommt das Luftholz hauptsächlich und in starkem Maße dort vor. Also wenn jemand dort schon mal war, ich bin gerne über Berichte interessiert, aber selber war ich noch nicht dort, nein.
Okay, wie lange arbeitest du dann an so einem Schuh? Also wie viele schaffst du vielleicht pro Woche?
Nun, mein Schnitt liegt vielleicht so bei 3 bis 4 Paar pro Woche. Hängt aber auch ein bisschen davon ab, für wen der Schuh sein soll. Also je nach Regierungslevel oder Stufe hat der Schuh halt noch besondere Verzierungen oder das Leder ist halt nochmal ein besonderes. Das kommt übrigens nicht aus Veridan, das beziehe ich tatsächlich von Hirten hier aus dem Umland, die Tiere halten und mir das Leder dann eben zu guten Preisen verkaufen.
Also kein Luftleder, sondern ganz normales.
Kein Luftleder, das sind halt gegerbte Leder, gefärbte Leder. Ich muss halt schauen, dass es natürlich gutes Material ist, frei von Narben oder Verletzungseinschlüssen vom Tier, dass es eben wirklich ein glattes Leder ist, weil das macht eben dann auch diese schöne Oberfläche, die halt geschätzt wird von meinen Kunden. Ja, und dann würde ich sagen, 3 bis 4 Paar pro Woche, hatte ich ja gerade schon gesagt, werde ich dafür schon brauchen. Also wenn man sagen will, vielleicht ein Paar am Tag, aber ich habe ja natürlich auch noch Organisatorisches hier in der Werkstatt zu tun, Reparaturen für Kunden. Manchmal sitze ich auch vielleicht etwas länger morgens im Violettenhof und genieße den Kaffee dann doch ein bisschen länger. Aber ja, und das ist eigentlich so die Menge, die ich schaffe, und die Nachfrage wächst beständig. Und ich komme jetzt fast schon kaum hinterher, alles zu bedienen, was mich natürlich freut, weil das heißt, ich kann eigentlich, ich kann mit meiner Arbeit noch lange weiter so machen.
Ja, das klingt doch gut. Könntest du mir mal so einen Schuh zeigen?
Natürlich, warte, ich hol mal hier einen. Hier siehst du ihn, also hier. Mhm. Das ist der Schuh, es ist ein sehr flacher Schuh, es ist hier in dem Modell jetzt kein Schnürschuh, sondern einfach so zum Reinschlüpfen, hat auch eine hier runterklappbare Ferse, ist eher ein Schuh, den ja meine Kunden im Amtssitz tragen, das heißt ihre Straßenschuhe dann ausziehen und dann hier in diese Schuhe reinschlüpfen. Du siehst hier unten die Sohle, die ist halt sehr flach. Du kannst, wenn du hier so ein bisschen dagegen drückst oder hier so drauf drückst, merkst du, da ist dieser Holzkern drin. Mhm. Das Ganze ist halt noch so ein bisschen verkleidet. Und hier oben das Oberleder ist in dem Fall ein gegerbtes Rindsleder, bestehend aus hier zwei Partien. Die eine aus einem dunkleren Leder, um halt noch so diesen kleinen Absatz zu bilden. Und die Verzierung hier zeigt an, in welchem Amt der Kunde dann jetzt tätig sein wird. Genau, also den arbeite ich jetzt gerade. Und da habe ich jetzt heute Morgen, habe ich hier mit den Leisten quasi das Leder in Form gebracht. Und ja, heute Nachmittag werde ich das dann jetzt hier drauf nähen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Schuh. Du sprachst ja von Adligen hauptsächlich oder auch von oder Beamten.
Ja.
Ist das hauptsächlich also ein Schuh, der von solchen Leuten genutzt wird, oder gibt es da, weil ich könnte mir vorstellen, ein sehr leichter Schuh könnte ja auch sehr praktische Anwendungen haben, vielleicht auch im handwerklichen Bereich oder so.
Durchaus. Also er ist jetzt natürlich nicht geeignet, muss ich sagen, um halt Verletzungen abzuhalten. Also im Steinschnittgewerbe oder im Baugewerbe würde ich ihn jetzt nicht anziehen. Da sind dann doch die Füße sehr, sehr fragil darunter. Ich muss sagen, ich habe eigentlich Gefallen daran gefunden, für die Amtsträger und Politiker die Schuhe zu fertigen, weil es mir auch Gelegenheit gibt, hin und wieder ja in der Dornfestung zu sein, mich dort umzuschauen im Parlamentsgebäude. Da kommt man ja als normaler Bürger dann gar nicht so rein, und ich finde es eigentlich schon prachtvoll, was sich da hinter den Mauern verbirgt. Plus, was ich vielleicht auch noch dazu sagen muss, es gestattet mir natürlich auch, einen etwas höheren Preis zu nehmen, als vielleicht für einen vergleichbaren Schuh sonst genommen wird, und gibt mir damit auch die Möglichkeit, eigentlich ich muss sagen, vielleicht weniger zu arbeiten für das gleiche Geld als jetzt manch anderer Schuster. Das vielleicht ja unter uns oder unter uns und diejenigen, die das dann später hören werden, glaube ich, sagten sie, es ist ja dann eher eine Audio- oder eine Hörtechnik, die wir hier benutzen.
Genau, das ist eine Audioaufnahme quasi. Also neuester Stand der Technik hier.
Ich muss schon sagen, sehr faszinierendes Gerät. Können Sie mir vielleicht erklären, wie es funktioniert? Ich habe sowas noch nie gesehen.
Ja, also das ist quasi ein Kolben, wie du auch siehst, in den wir hier reinsprechen. Und da drin sind dann Ohrwürmer. Und diese Ohrwürmer, das werden jetzt die Leute, die das hören, noch wissen, weil sonst könnten sie es nicht hören, nehmen quasi auf oder ja speichern quasi ab, was wir sagen. Und wenn man sie sich dann ins Ohr steckt, dann geben sie das Gesagte wieder. Und dadurch, dass wir die in diesem Kolben drin haben und jeder durch ein Mundstück da reinspricht, haben sie halt dann beide Stimmen aufgenommen und können dann dieses Gespräch so wiedergeben. Das haben sie jetzt gerade die Würmer gibt es schon länger, aber sie wurden halt nochmal perfektioniert in der Universität und mit ein paar Züchtern zusammen. Und ja, jetzt ist das soweit, dass man diese Technologie hoffentlich so weit benutzen kann, dass möglichst viele Leute meine Gespräche hier hören werden.
Das heißt, alles, was wir sagen, merkt sich dieser Wurm und gibt es dann später wieder.
Ob das jetzt ein aktives Merken ist, weiß ich gar nicht. Also soweit kenne ich mich damit auch nicht aus. Ich nutze es halt eher. Aber irgendwie speichert er das ab. Also irgendwie kann er das behalten oder irgendwie bleibt es bei ihm drin, bis er es dann und dann gibt er es halt irgendwann wieder ab.
Mein lieber Richard, Sie sollten damit wirklich auch nochmal größer denken. Das ist bestimmt für viele interessant, dass man sich irgendwie Gemerktes nochmal wieder vorspielen lassen kann. Und sei es tatsächlich auch für meine Kunden. Also es ist wirklich eine faszinierendere Technik, die sie da in der Hand halten.
Ja, ich fange jetzt erstmal so an mit ein paar Gesprächen, den Leuten einfach mal zu zeigen, was es überhaupt für Menschen hier in dieser Stadt gibt. Und ich glaube, Anwendungen für diese Technologie gibt es genug. Und da werden auch genug Leute irgendwann auf die Idee kommen, sowas zu verwenden.
Durchaus. Also ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie ich hier klingen werde, wenn ich hier so reinspreche und wieder weggehe und wieder reinkomme. Also es ist ja wirklich faszinierend. Und naja gut, aber ich will Sie nicht auch langweilen mit meinen Fragen. Sie sind ja sicher hier, um sich vielleicht auch noch mal ein bisschen hier umzuschauen, was hier sonst noch so passiert.
Ja, genau. wo du es gerade ansprichst. Und nochmal, wir können uns sehr gerne duzen.
Ja, natürlich.
wir sind ja jetzt bei dir hier in der Werkstatt. Kannst du mir mal, eine kleine Führung geben, was wir hier so sehen?
Natürlich, also, ich hatte ja gerade schon gesagt, hier vorne ist so die Theke, wo ich eigentlich die Kunden in Empfang nehme und auch die Reparaturschuhe in Empfang nehme. Rechts und links habe ich ein paar aktuelle Modelle, die noch nicht abgeholt sind von den Leger-Schuhen hier stehen. Ich habe wenig als Auslage hier stehen, weil ich halt doch viel auf Maß anfertige und auf Bestellung. Und weil der Preis, wie ich ja sagte, schon etwas höher ist und deswegen jetzt ja der durchschnittliche Bewohner von Dornheim selten das Geld einfach so parat hat, um einen Schuh zu kaufen. Da muss man schon etwas sparen oder eben finanziert bekommen von seinem Arbeitgeber. Genau, aber ich habe trotzdem ein paar in der Auslage liegen, einfach um zu zeigen, was ich mache. Direkt dahinter ist meine kleine Werkbank und sobald ich eben morgens sehe, dass die Sonne auf die Werkbank scheint, begebe ich mich dann eigentlich auch vom violetten Hof hier rüber, setze mich an den Arbeitsplatz und fange an. Du siehst, hier liegen noch die Sachen von heute Morgen, wo ich das Leder über die Leisten gezogen habe, um sie in Form zu bringen für den Schuh. Und dann habe ich hier eben verschiedene Leisten, je nachdem, was der Schuhbesitzer später für Füße hat. Da gibt so ein paar Standardmodelle, die man dann aber noch leicht abändern kann. Und hier habe ich dann verschiedene Schnüre und Fäden und Hammer, Nagel, um halt die Sohlen zu nageln und zu leimen und dann später mit dem Oberleder zu vernähen. Ja, das habe ich hier. Da hinten, hier um die Ecke, da geht's in mein Lager, wo das hauptsächlich das Luftholzlager, das nimmt natürlich den meisten Platz weg. Das Leder liegt hier in Ballen dann auf dem Oberboden im Lager. Und hier in den wir können mal hier reingucken so hier. Im Regal an der Wand, da sind dann Nägel, Schnüre, Applikationen für die Schuhe noch und das ist eigentlich so der Bereich hier unten. Die Treppe da hinten, die führt nach oben in meine kleine Wohnung. Und da habe ich auch meine kleine Amtsstube, wo ich die Papiere ordne, Bestellungen auslöse, Buch führe über das, was so passiert. Viel mehr ist es eigentlich gar nicht, was hier unten und oben so passiert. Ist ein kleines Haus, aber ist alles drin, was ich brauche.
Also wohnst du hier dann auch oder ist das einfach nur deine Werkstatt?
Genau, also wie ich schon sagte, oben ist meine Wohnung und neben der Amtsstube habe ich da auch einen Aufenthaltsraum, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine kleine Küche. Aber wie gesagt, da bin ich selten. Ich gehe lieber essen. Und da ich doch auch selten Besuch habe und lieber zu Besuch gehe, reicht mir eigentlich der Platz, den ich habe, durchaus aus.
Wohnst du hier komplett alleine?
Ja, also ich hatte ja schon gesagt, ich genieße eigentlich die Einsamkeit und hin und wieder habe ich natürlich auch Besuch des anderen Geschlechts, aber in der Regel wohne ich hier alleine und genieße eigentlich so ein bisschen mein Junggesellendasein hier in der großen Stadt.
Das klingt für mich aber, also so als Handwerker, der einen festen Laden hat, das klingt ja schon noch so, ich sag mal, so ein Leben, wo eine Familie auch eigentlich gut reinpassen würde. Also wieso machst du das nicht?
Ja, da bin ich, glaube ich, noch nicht in dem Alter und da bin ich vielleicht auch noch zu rastlos. Also ich fühle mich jetzt hier sehr wohl in Dornheim, weiß aber tatsächlich nicht, ob ich meinen Lebensabend hier verbringen will. Und es zieht mich vielleicht tatsächlich auch noch später raus in die Welt. Aber momentan fühle ich mich eigentlich so ganz wohl. Und ganz ehrlich, ich sehe es bei Bekannten oder wenn ich mich im Gildenhaus dann doch mal umtue, viele, viele von den Handwerkern haben auch mit ihren Familien dann sehr viel zu tun und sehr viele Verpflichtungen, natürlich auch schöne Erlebnisse, aber ich genieße dann doch lieber die Stunden allein und ein gutes Buch oder ich versuche mich auch ein bisschen in einem Hobby, was auch ein bisschen mit Holz zu tun hat. Und das füllt meine Zeit gerade dann doch sehr, sehr aus. Und ich habe einfach momentan nicht die Luft und die Gedanken für Frau und Kind.
Du hast ja schon von deinen Eltern gesprochen. Irgendwie dein Vater war Gärtner und deine Mutter Bogenmacherin. Hm. Wie wird man dann zum Schuster?
Ja, also auf dem Land muss natürlich jeder einen handwerklichen Beruf lernen oder sollte es oder wird zumindest angehalten, nicht mit zwei linken Händen aufzuwachsen. Ich fand eigentlich die Arbeit meiner Mutter als Bogenbauerin immer sehr gut, also mit Holz zu arbeiten. Das Gärtnern, das lag mir irgendwie nicht. Und ich habe eigentlich schon immer gerne den Leuten auf die Füße geguckt und sie mir angeschaut und gedacht, irgendwie sehen die Kleidung sieht immer sehr unterschiedlich und auf den Menschen angepasst aus, die Schuhe sind aber dann doch immer die gleichen groben Bauernschuhe und ich weiß nicht, ob das daher kommt, dass ich als Kind halt sehr dicht am Boden war und deswegen immer die Schuhe gesehen habe, aber mir hat das irgendwie nicht gefallen, dass jeder die gleichen Schuhe hatte und ich habe dann meine Mutter gefragt, warum das so ist und sie meinte, ja, es gibt halt keinen, der halt Schuhe herstellt, jeder nimmt sich quasi so ein Stück Holz und schnitzt sich da diesen Schuh draus und es ist halt mehr so eine Tätigkeit, die halt in jeder Familie so angelegt ist, aber es hat halt noch nie jemand in unserem Dorf zur Kunstfertigkeit gebracht. Und wie ich schon gesagt hatte, kam ja eines Tages dieser Reisende durch unser Dorf, der wundervoll gekleidet war und auch an den Füßen die herrlichsten Schuhe hatte, etwas, was ich noch nie gesehen hatte, mit Ösen und Schnallen und Riemen und kleinen Verzierungen und ich war sofort begeistert. Und habe ihn gefragt, wo er die her hat und er sagte, er hat sie von einem Schuster bekommen und das war eigentlich dann der Moment, wo ich meinen Eltern gesagt habe, ich möchte unbedingt Schuster werden. Und es gab natürlich jetzt bei uns im Dorf niemanden, der mir das beibringen konnte, aber meine Eltern haben halt so gut es ging mit ihren Fähigkeiten versucht, da die ersten Schritte mit mir zu machen, also hauptsächlich meine Mutter, dass wir uns eben angeschaut haben, was vielleicht auch Reisende an den Füßen tragen, wie man das nachbilden kann. Ja, und irgendwann hat mich dann aber dann doch in die Ferne gezogen und ich dachte, ich muss das jetzt lernen und auf meiner Wanderschaft, bis ich schließlich hierher gekommen bin, habe ich dann doch bei einigen Schustern in die Lehre gegangen und oder bin bei einigen Schustern in die Lehre gegangen und habe dann versucht, mein Handwerk so auszugestalten.
Ja, das klingt ja nach einer spannenden Geschichte irgendwie. Da könnten wir dann vielleicht über deine Wanderschaft auch nochmal reden, aber dann vielleicht ein andermal, wenn du dazu Lust hast.
Sehr gerne. Ich bin wirklich sehr viel rumgekommen, aber ja, da muss ich vielleicht auch erstmal nochmal selber drüber nachdenken, wo ich denn schon überall war.
Man vergisst das schnell, ne?
Man vergisst es schnell und man trifft so viele Leute und ich lebe jetzt auch schon 3 Jahre hier und habe auch hier viele Leute kennengelernt. Da muss ich tatsächlich nochmal in mich gehen und überlegen, wo ich denn überall untergekommen bin in der Zeit.
Wie sieht denn jetzt so ein durchschnittlicher Arbeitstag von dir aus? Also du hast ja schon gesagt, du stehst morgens auf und gehst dann eigentlich in die Gaststätte gegenüber.
Genau.
Und dann?
Dann warte ich tatsächlich, bis die Sonne direkt hier über dem, wenn Sie mal hier jetzt ins Fenster treten, da drüben ist der violette Hof und da oben über dem Dachfirst, wenn die Sonne da drüber klettert, dann scheint sie direkt hier in meinen Laden rein und auf meinen Arbeitsplatz. Und das ist dann eigentlich für mich das Zeichen, aufzustehen und rüber zu gehen und mit der Arbeit zu beginnen, denn bei Licht betrachtet sehen dann doch viele Dinge gleich ganz anders aus und wenn die Sonne dann hier direkt rot drauf scheint, dann habe ich auch wirklich Lust zu arbeiten. Das kann je nach Jahreszeit dann früher oder später sein, aber das ist eigentlich für mich das Zeichen, loszulegen. Und dann öffne ich den Laden und ab dem Moment können dann eigentlich auch Kunden reinkommen. Die ersten kommen dann aber schon so kurz vor Mittag. Ist dann doch für viele nicht der erste Gang am Tag hier zum Schuster, sondern dann doch eher ja zum Bäcker oder wenn sie in ihrer Pause hierher kommen, um die Schuhe abzugeben. Ja, und morgens versuche ich dann eigentlich tatsächlich erstmal zu sichten, welche Arbeiten anstehen und Sachen zu machen, die eben auch länger brauchen, wie jetzt zum Beispiel hier die Sohle zu leimen. Das muss jetzt gut durchtrocknen. Ja, und mittags mache ich mir meistens noch, ja, ein kleines Brot, was ich dann auch mir vom Bäcker geholt habe arbeite dann eigentlich weiter bis so die Sonne vielleicht auch ja um 4, um 5 dann schon zu sinken beginnt und dann mache ich aber auch den Laden dicht und gehe etwas essen in der Stadt oder treffe mich mit Freunden oder Freundinnen natürlich auch. hin und wieder gucke ich dann auch mal im Gildenhaus vorbei, ob da neue Verordnungen erlassen wurden, die uns Handwerker halt hier in der Stadt betreffen. Aber in der Regel ist da nicht viel dabei, was mich betrifft. Und ich habe auch keine Ambition, da mich in die Stadtpolitik einzumischen oder in die Gildenpolitik. Ja, so verlaufen eigentlich die Tage dann doch recht ruhig. Ich habe wenig Laufkundschaft, ein paar Stammkunden jenseits der Regierungskreise. Und ja, wenn jemand kommt, dann hauptsächlich halt, um Schuhe reparieren zu lassen. Aber das ist auch so genau das Maß an Arbeit, das mich glücklich macht.
Ja, das klingt ja wirklich nach einem sehr ausgewogenen Leben.
Ich versuch's. Es ist jetzt ein Modus, der für mich funktioniert und der jetzt auch schon seit Jahren funktioniert. Ich weiß nicht, wann ich unruhig werde, aber momentan genieße ich tatsächlich die wirtschaftliche Freiheit und Unabhängigkeit, die ich mir mit, ja, dann doch vielleicht einer kleinen Marktlücke erarbeitet habe.
Das ist doch gut. Hast du schon sehr, ich sag mal, ja, skurrile Erlebnisse mit deinen Kunden gehabt? Also Leute, die, sag mal, sich sehr speziell verhalten haben oder extremste Sonderwünsche an dich hatten?
Ja, es gibt natürlich, also ich möchte natürlich hier keine Geheimnisse über meine Kunden ausplaudern, aber sie werden dann doch schon manchmal etwas komisch, die Kunden. Du wirst vielleicht nicht überrascht sein, dass, wenn ich sage, dass auch in Regierungskreisen dann doch nicht jeder so förmlich ist, wie er tut. Also manche sind tatsächlich schon sehr besessen mit meinen Schuhen, dass es schon fast eine Obsession ist. Es gibt Menschen, die lassen sich wirklich zweimal pro Woche Maß nehmen für Schuhe. Es gab einen Kunden, der aus mir bislang unerklärlichen Gründen tatsächlich beim zweiten Maß nehmen eine andere Schuhgröße hatte. Das hat mich sehr verwundert. Ansonsten kann ich jetzt natürlich nicht allzu viel preisgeben. Sonderwünsche. Ich habe den Eindruck, dass manche natürlich auch meine Schuhe bestellen, um sie als Geschenk weiterzugeben. Da kann ich jetzt aber nicht sagen, dass das mit Regierungsgeldern bezahlt wird. Aber bei manchen Anforderungen habe ich schon den Eindruck, dass das jetzt kein Schuh ist, der im Büro getragen wird, sondern dass das dann doch eher vielleicht für die Frau oder die Geliebte vielleicht ein Exemplar ist, das jetzt hier mit Dornheimer Steuergeld bezahlt wird. Aber da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich nehme das Geld, ich mache die Schuhe und weitere Fragen stelle ich nicht.
Ja, da geht man auch einfach nicht zu sehr ins Detail am besten.
Nein. Also ich bin ja froh, wenn meine Kunden zufrieden sind und wiederkommen und ja, bei manchen, da weiß man natürlich auch, dass sie vielleicht doch etwas leichter unterwegs sind mit meinen Schuhen, aber vielleicht auch gedanklich. Und da achte ich, wie gesagt, nicht so sehr drauf und will es mir eigentlich nicht verscherzen mit meinen dann doch sehr honorigen Auftraggebern.
Ja, gut, das klingt natürlich jetzt logisch. Du meintest, du bist wohl der einzige, ja zumindest größere Schuster in der Stadt hier und du überlegst aber ja auch eventuell irgendwann weiterzuziehen. Was machen die Leute dann hier? Also bildest du auch schon mal wen aus oder so? Oder gibt's irgendwie.
Ich möchte jetzt keinem Angst machen, dass ich hier bald weggehe. Also auf ein paar Jahre ist es schon noch angelegt und ich hatte tatsächlich schon mit dem Gedanken gespielt, mir einen Lehrling zuzulegen. Mein Vorgänger hier hatte ja auch einen, aber der hatte auch ein anderes Geschäftsmodell. Da war dann sehr viel Alltagsschuh zu machen und die Art, wie ich die Schuhe herstelle, ist halt dann doch eine sehr spezielle und ich möchte eigentlich mir momentan nicht mehr Arbeit aufhalsen, was dann vielleicht auch noch durch einen ungeschickten Lehrling hier im Laden zunichte gemacht wird, was ich mir hier erarbeitet habe. Das Luftholz, wie gesagt, kommt einen weiten Weg und es ist jetzt das schlechteste Material, um jemanden daran zu schulen, Schuhe zu machen. Das heißt, ich müsste dann wahrscheinlich dann auch ein bisschen ja differenzierter werden in meinem Angebot, aber momentan habe ich weder die Absicht, jemanden hier in meinen Laden zu lassen und habe aber auch nicht die Absicht, bald weiterzuziehen und meine Kundschaft natürlich im Stich zu lassen. Also da können alle, die uns jetzt hier zuhören, versichert sein. Mika Leger bleibt noch einige Zeit hier und der legere Schuh steht weiterhin für die bequemsten Schuhe in ganz Dornheim.
Ja, so viel zum Werbeblock.
Es muss natürlich Ihren Hörern auch gesagt werden, was hier vonstatten geht. Aber seien Sie versichert, liebe Hörerinnen, ich richte mich jetzt nicht auf einen großen Ansturm ein. Wenn Sie die Preise sehen, werden Sie sehen, ein paar von meinen Schuhen, die hat man dann zwar länger, aber dafür muss man auch etwas länger dafür sparen.
Ja, ein ganz klein bisschen Werbung ist ja auch erlaubt.
Gut, gut, gut.
Würdest du denn jetzt unabhängig davon, ob er bei dir eine Ausbildung macht oder woanders, würdest du einer jungen Person empfehlen, Schuster zu werden?
Oh, natürlich. Es ist ein faszinierender Beruf. Ich habe es ja nur eine ganz kleine Nische hier aufgezeigt, was man mit Fußbekleidung machen kann. Aber es gibt natürlich unzählige andere Nischen. Allein, was ich vorhin erzählt habe, bei uns auf dem Dorf, ein schöner Bauernschuh, der vielleicht auch leicht und trotzdem stabil ist für die tägliche Hof- und Feldarbeit. Das wäre natürlich auch noch etwas, was im Umland gefragt ist. Dann natürlich der klassische Alltagsschuh hier für unser hartes Straßenpflaster. Da kann man sicher meine Schuhe auch anziehen, aber sie leiten dann vielleicht dann doch etwas stärker, als wenn sie über den Parlamentsgebäudeboden getragen werden. Also ich finde halt an Schuhen das Faszinierende, dass es halt für jeden gibt es halt das passende Modell und für jede Anforderung gibt es auch die passende handwerkliche Tätigkeit, um ihn herzustellen. Und ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass Platz hier ist noch für einen zweiten oder dritten Schuster und mache mir da eigentlich auch keine Gedanken, weil mein Geschäftsmodell halt dann doch ein sehr spezielles ist. Aber ich glaube schon, dass es ein Beruf ist, den es zu ergreifen sich lohnt. Ich möchte natürlich auch nicht derjenige sein, der in zwei, drei Jahren hier für die halbe Stadt die Schuhe anfertigen muss. Da ist es dann vorbei mit morgendlichem Kaffee und abendlichen Spaziergängen durch die Stadt. Also von daher ist sicher durchaus noch Platz für weitere Schuster, die diesen Beruf ergreifen können. Nur ich bin nicht der die ausbilden kann.
Was machen dann die anderen Leute, für die du keine Schuhe machst, wenn du sagst, du bist der einzige Schuster in der Stadt?
Ja, ich glaube, die kriegen die von außerhalb geliefert, beziehungsweise stellen sie vielleicht auch selber her. Also wenn ich mir manche Schuhe so angucke, dann sind sie natürlich, kann ich mir schon vorstellen, dass die selber hergestellt werden. Es gibt vielleicht im Ostviertel noch den einen oder anderen, der auch noch Schuhe herstellt. Es gibt diesen einen Bekleidungshändler, Parsim Soltak, der hat, glaube ich, auch Schuhe in seinem Angebot. Aber die sind nicht das, was ich unter Schuhen verstehe. Also er kriegt sie auch geliefert und es sind ja, es sind billige Fußkleider, die er da in der Auslage hat. Ich weiß nicht, wo die Leute ihre Schuhe herbekommen. Vielleicht gibt es Städte, die hier beliefern. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht drum gekümmert. Ich habe diese Werkstatt hier halt übernommen und bin eigentlich ganz froh darüber. Kann ich nicht sagen, ob es hier noch andere Schuster gibt. Aber ja, dem ersten Augenschein nach kann es nicht der Beste sein, der hier noch fertigt.
Du hast ja jetzt schon sehr weit ausgeführt, was du an deinem Job so magst. Also zumindest glaube ich, das kam jetzt herüber, dass du deinen Job sehr gerne machst. Was stört dich denn am meisten an deinem Beruf?
Ja, am meisten stören, und das ist natürlich zwei Seiten einer Medaille. Die Kunden sind natürlich das Beste an dem Beruf, aber manchmal natürlich auch das Störende, weil ich, wenn ich halt jetzt gerade hier sitze und arbeite, dann möchte ich natürlich nicht gestört werden. Andererseits kann auch jede Störung ein neuer Auftrag sein.
Job wäre besser, wenn die Kunden nicht wären, oder?
Manchmal schon, aber ich möchte natürlich meinen Kunden jetzt nicht zu nahe treten. Aber manchmal denke ich, es wäre schön, wenn einfach der Auftrag auf dem Tisch landen würde und das Maßmessen vielleicht hier im Laden ausfiele. Aber dann denke ich auch wieder, ach, wenn ich dann wieder durch die Türe des Parlamentsgebäudes trete, das ist schon ein Privileg, hier reinzugehen. Ich habe eigentlich momentan keinen Grund zu klagen, was den Beruf anbetrifft. Das Organisatorische ist vielleicht manchmal etwas störend, und sicherzustellen, dass die ganzen Materialien auf Lager sind. Und ich gebe es zu, wenn ich dann tatsächlich ins Umland reisen muss zu den Hirten und Gerbern, um mir da die Leder auszusuchen, das sind Fahrten, die ich nicht gerne mache, weil ja, der Gerbergeruch, und das ist dann schon ein sehr spezieller, ätzender Gestank, der einen da erwartet. Aber es muss halt sein, um halt die besten Leder zu kriegen. Ich bin am liebsten tatsächlich in meiner Werkstatt oder auf Anprobe, aber ja, und arbeite lieber so vor mich hin. Das ist eigentlich das, was mich glücklich macht.
Gut, du meintest ja schon, in die Politik willst du nicht, auch bei der, Gildenpolitik möchtest du dich auch nicht.
Möchte ich es vermeiden lassen, nein.
Möchtest du dich auch nicht groß einmischen bei der Gildenpolitik. Du planst aber jetzt auch nicht irgendwie noch wen auszubilden oder so. Also was möchtest du eigentlich noch erreichen? Oder sagst du dir, ich mach einfach mal so weiter und das läuft schon irgendwie?
Ich möchte eigentlich erstmal Meisterschaft in meiner Herstellung von den Schuhen erwerben und sagen, das ist jetzt wirklich der Schuh, für den Mika Leger steht.
Gibt es den noch nicht?
Doch, den gibt es, aber es ist natürlich immer noch eine Verfeinerung. Dann sind dann doch die Nägelköpfe noch sichtbar, oder das Leder ist dann doch nicht so verklebt, wie ich es mir vorstelle. Ich möchte auch noch etwas experimentieren mit Applikationen und anderen Fasern, die vielleicht an dem Schuh appliziert werden. Also ist schon noch Luft nach oben, und die Mode ändert sich natürlich, wenn auch langsam, in Regierungskreisen dann doch auch. Und ich möchte einfach ja, es da zu einer gewissen Meisterschaft bringen. Und ich glaube, dann ist auch der Punkt erreicht, wo ich sage, jetzt gibt es für mich hier nichts mehr zu tun. Dann muss ich weiterreisen und wieder auf Wanderschaft gehen. Aber ich finde eigentlich gerade, die Stadt ist eigentlich in einem so guten Zustand, dass ich mich gerne hier aufhalte. Es hat alles, was ich brauche. Ich erfahre viel von meinen Kundinnen, was die Stadt so bewegt, und das macht mich dann doch sehr zufrieden, dass ich dann halt wirklich mich als Teil dieser Stadt fühlen kann und ihnen auch etwas zurückgeben kann. Also momentan bin ich tatsächlich sehr glücklich. Ich möchte jetzt nicht zwingend gezwungen sein, hier die Zelte abzubrechen, aber möchte auch nicht ausschließen, dass das in 4-5 Jahren nicht so weit sein kann. Aber momentan lebe ich einfach so vor mich hin und genieße einfach das, was ich machen kann.
Okay, das wären auch eigentlich dann schon alle meine Fragen so zu deinem Beruf. Die Zeit vergeht ganz schnell.
Das ging ja ruckzuck, wenn man hier in diese Kolben spricht zu den Würmern.
Ja, aber du hattest doch vor einer also ich glaube relativ zu Anfang noch erwähnt, dass du auch noch ein Hobby hast und ja, da willst du noch so ein bisschen Zeit haben, dachte ich, ich frage einfach mal, was du so machst da.
Ja, also das mache ich momentan mehr für mich. Vielleicht sage ich erstmal, was es ist. Es ist die alte Kunst des Marionettenspiels, die ich für mich entdeckt habe. Auch da kommt natürlich wieder Holz zum Einsatz. Sie sehen schon, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das von meiner Mutter dann doch einen stärkeren Einfluss gegeben hat. Auch dass hier wieder Holz zum Einsatz kommt. Und ich habe mich versucht, vielleicht auch in Anlehnung an die alten Bauernschuhe, wo man dann wirklich aus einem Stück Holz etwas geformt hat, aus recht einfachem Holz, also nämlich nicht das Luftholz, aus recht einfachem Holz Figuren zu schnitzen, die ich dann an Marionettenfäden zum Leben erwecke. Ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich damit auftreten könnte, aber ich versuche halt vielleicht auch in Anlehnung an Kunden, die ich sehe oder an Menschen, die mir auf der Straße begegnen bei meinen Streifzügen abends, dass ich die versuche hier nachzuschnitzen und mit Lederresten und Stoffresten, die ich hier noch rumliegen habe, Kleidung für sie zu machen und habe mir so vielleicht schon so 3-4 Typen von Figuren hier geschaffen und dann versuche ich jetzt gerade so ein kleines Stück für die zu schreiben und ja, vielleicht mal gucken, ob das im Gildenhaus Anklang findet, wenn dort an einem Abend mal der Schuster dann doch was anderes in den Händen hält als Nagel und Leisten. Genau, das versuche ich gerade.
Ja, es klingt ja spannend. Geht's dir da eher dann um das Basteln oder wirklich nachher um diesen künstlerischen Aspekt, dass du sagst, du willst damit auch unbedingt was spielen?
Die Idee zum Spielen kam mir eigentlich erst, nachdem ich die zweite Puppe fertig hatte. Ich hatte eigentlich die Idee, weil ich ja doch durch meine Stammkunden immer wieder auch Gelegenheit habe, ein Gesicht öfter zu studieren, dass ich dachte, der hat eine sehr interessante Nase oder sie hat eben so große Ohren und bewegt sich auf eine so interessante Weise und der eine zieht das Bein ein bisschen nach, der andere hat einen so tänzelnden Gang und ich hatte dann die Idee, dass man das vielleicht auch gut nachbilden könnte mit so einer Marionette. Und dann habe ich versucht, also ich muss da vielleicht auch noch etwas an den Figuren verändern, sonst ist die Ähnlichkeit zu einem meiner Kunden vielleicht dann doch zu groß, aber versucht halt diesen Kunden nachzubilden und ist mir eigentlich ganz gut gelungen und ich habe eigentlich Spaß damit, dann vielleicht auch ein wenig Schabernack zu treiben mit den Personen, mit denen ich tagsüber geschäftlich zu tun habe.
Also du beobachtest einfach auch gerne und setzt das dann um.
Genau, ich habe tatsächlich einen sehr guten Blick, möchte ich sagen, und kann Gelegenheiten gut erkennen, was man an meinem Beruf jetzt vielleicht merkt, aber habe auch wirklich einen Blick für Menschen, glaube ich. Und Menschen interessieren mich einfach und so habe ich halt versucht, Menschen auch mal nachzubilden und ihre Eigenarten vielleicht noch etwas besser zu studieren.
Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Also hast du denn schon überlegt, wenn du sagst, du möchtest damit auftreten, in welche Richtung das dann inhaltlich gehen soll? Also würdest du quasi, ich sag mal, Witze quasi mit diesen Figuren machen, also eher so was Lustiges oder?
Da muss ich natürlich vorsichtig sein. Also ich möchte mir es natürlich jetzt nicht mit den honorigen Personen verscherzen. Es sollten Typen sein, habe ich mir überlegt, die halt jeder Mensch wiedererkennt, aber ohne, dass es an Personen erinnert. Und dann sollen es so kleine Alltagsbegebenheiten sein, die mir halt aufgefallen sind, wenn ich im Wirtshaus sitze oder wenn ich unterwegs spazieren gehe und beobachte, wie andere Menschen miteinander interagieren. Das ist so die Idee, die ich habe. Aber das ist, wie gesagt, noch nicht so weit, dass es aufführungsreif ist. Momentan bastel ich noch, studiere noch und sollen so kleine Alltagsbeobachtungen eben werden.
Und du versuchst dann quasi, ich sag mal, in einer Puppe so, bestimmte Gruppen so auf den Punkt zu bringen quasi, also so nach dem Motto, eine Puppe und die sieht jemand und weiß sofort, okay, das ist jetzt ein Politiker, ohne zu sagen, das ist jetzt Politiker X.
Der Geizhals zum Beispiel oder der Charmeur und vielleicht die abenteuerlustige Heldin oder die die forschende Alchemistin und ja, dann soll es so ein kleines Figurenensemble geben, die dann zusammen vielleicht auch immer wieder kleine Szenen miteinander erleben. Also es geht eher um Charakteristika und Typen als jetzt um wiedererkennbare Personen aus unserer Stadt.
Okay. Das klingt auf jeden Fall spannend und auch da, wenn du da mal weiterkommst, einfach melden, dann reden wir da auch noch mal drüber.
Ja, da würde ich sehr gerne machen, weil du kommst ja sicher jetzt auch viel rum mit dieser neuen Technik und findest viele Leute, die da dir was reinsprechen. Vielleicht können wir uns auch nochmal austauschen, was dann vielleicht auch so Inhalte oder Sprechweisen oder Verhaltensweisen von anderen Personen hier sind. Würde mich sehr freuen, wenn wir da nochmal im Gespräch bleiben könnten.
Auf jeden Fall, das bekommen wir hin. Okay, Mika, hast du noch sonst noch irgendetwas, was du erzählen möchtest?
Ich würde mich natürlich freuen über jeden, der mal vorbeikommt und mal schaut, was ich hier so mache. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich sofort Zeit haben werde, einen Schuh anzufertigen, aber kleine Reparaturen, sofern es die Zeit erlaubt, nehme ich jederzeit gerne in Anspruch und freue mich natürlich über neue Kundschaft. Gerne natürlich aus dem vielleicht etwas besser situierten Bereich, weil, wie gesagt, die Schuhe sind nicht die günstigsten, aber es lohnt sich, wenn sie vorbeikommen und einfach mal schauen.
Ja, meine Damen und Herren, das war Mika Leger und das war eine neue Folge von Wer labert, hat noch Puls. Ich bin Richard Groß und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Dankeschön, tschüss.
Tschüss. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Danke an Martin vom Staatsbürgerkunde-Podcast dafür, dass er die Rolle von Mika Leger übernommen hat. Den Link zu seinem Podcast findet ihr in den Shownotes. Falls ihr mitmachen wollt oder Feedback habt, bin ich über Twitter, Instagram und Facebook zu erreichen. Ihr findet mich da jeweils als Afaldra. Oder ihr schreibt mir eine Mail an afaldra@rap.de. Ich bin für jedes Feedback und natürlich auch für Rezensionen, zum Beispiel bei iTunes, sehr dankbar. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, gibt es dort auch bald einige kleine Bonusinhalte zum Podcast. Danke fürs Zuhören.